So, jetzt kommen wir zum letzten Vortrag in dieser Reihe über die Reformation. Und da geht es um den Preis der Freiheit. Was kostet denn das? Was war dieser Preis? Wie viel hat Jesus bezahlt? Alles. Er hat alles bezahlt. Und wie viel müssen wir bezahlen? Wenn wir diesen Schatz haben wollen, wenn wir diesen Schatz finden, dann müssen wir was verkaufen, um diesen Schatz zu bekommen? Alles. Es kostet alles. Und es kostet auch nichts. Hebräer 10, 38. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Zieht er sich aber aus Feigheit zurück, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Das heißt, wir müssen bis zum Ende stehen bleiben. Bis zum Ende. Wir können nicht irgendwann einen Rückzieher machen. Hier bin ich bei der großen Kathedrale und St. Paul's Cathedral in England. Und ich war jetzt schon mehrmals da. Ich habe ja viele Bilder in vorigen Vorträgen über die Freimaurerei und dergleichen in diesem Gebäude. Aber als ich das letzte Mal da war, naja, da war da eine ganz lange Schlange und man musste viel Geld zahlen, um da reinzugehen. Denn sie wollen die Kirche wieder neu machen, schön machen und so fragen sie jetzt Eintritt. Naja, der Papst wollte das ja auch schon früher machen mit dem Petersdom und ich habe mich da in die Schlange gestellt und gefragt, was kostet denn das, um hier reinzugehen? Und dann haben sie mir den Betrag genannt und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe rein auf, das ist aber eine Voraussetzung, ich möchte gerne einen Ablass haben. Da haben sie mich so doof angeguckt, habe ich gesagt, ja, der Papst hat einen Ablass gegeben, als sie St. Peters erneuern wollten und ihr wollt das jetzt hier auch machen, ihr müsst wenigstens auch eine Gegenleistung haben. Geben bitte, ich suche einen Ablass. Naja, sie haben mir keinen gegeben, also bin ich nicht rein. Bin ich zum zweiten Mal rein. Aber so sieht sie von außen aus. Wie sieht sie denn aus? Und warum habe ich so einen Unsinn da geredet? Wie sieht sie denn aus? Genau wie der Petersdom. Genau so. Sie haben die ganze Kirche umgebastelt, umgebaut, vom protestantischen Bild bis auf das katholische Bild. Ja, natürlich, da müssen sie doch einen Ablass geben, oder nicht? Naja, mit dem Ablass könnte ich sowieso nichts anfangen, also gehen wir mal weiter. Die Geschichte ist eigentlich sehr traurig. Denn das heißt, dass dieser ganze Protestantismus wieder zurück ist, da wo er anfing. Ist das nicht so? Das ist eigentlich eine tragische Geschichte. Und was hat der erste Text gesagt? Ich finde, ich habe keine Zufriedenheit mit denen, die sich umkehren. Grattan Guinness schreibt 1887. Jetzt stellt euch das vor. Das ist vor 120 Jahren, mehr als 120 Jahren, schreibt er vor 50 Jahren, also vor 170 Jahren, sagte der bedeutende Staatsmann Sir Robert Peel mit bemerkenswerter Weitsicht, der Tag ist nicht mehr fern, ja, er ist schon sehr nah, wo wir den Kampf der Reformation neu austragen müssen. Und dann geht er weiter. 120 Jahre her, dieser Tag ist gekommen. Was würde er dann heute sagen, der Grattan Guinness? Mehr als 3 Jahrhunderte der Emanzipation vom Joch Roms. 300 Jahre im Licht der Bibel und Freiheit haben uns zu selbstsicher gemacht und uns dazu geführt, die Macht und den Einfluss dieses tödlichsten Feindes zu unterschätzen. Nicht nur vom göttlichen Evangelium, sondern auch vom protestantischen England aus betrachtet. Britanniens ehrenhafte Stellung als beispielhafter Zeuger unter den Nationen für die Wahrheit des Evangeliums und gegen die Fehler des Romanismus haben unter uns an Wertschätzung leicht eingebüßt. Unsere Väter haben sich durch die Jahre schmerzhafter Kämpfe und Streitereien ausgezeichnet. Sie haben es mit ihrem eigenen Blut erkauft und einen hohen Preis dafür bezahlt. Wir haben es umsonst erhalten. Ist das nicht das Gleiche mit allen von uns? Wir haben es nicht erkämpft, wir haben es umsonst erhalten. Wir sind da hinein geboren. Wir können den Wert nicht wirklich so ermessen wie Sie. Zu Beginn dieses Jahrhunderts gehörte die Macht Roms in diesen Ländern der Vergangenheit an. Und sie schien auch in anderen Ländern schnell zu zerfallen. Wir waren der Ansicht, uns nicht fürchten zu müssen für eine Wiederbelebung dieses tödlichen Giftbaumes, der mehr wie Mehltau als alles befällt, was groß und gut und rein und glücklich ist. Man nahm an, dass das Licht wahrer Erkenntnis für alle Zeit die dunklen Nebel des Aberglaubens vertrieben hatten. Mittelalterliche Tyrannie und Gräuel unter dem Deckmantel einer vorgetäuschten Religion könnten niemals wieder in diesen Ländern voller Licht und Freiheit Fuß fassen. Schön, wie die geschrieben haben, diese alten Reformatoren, ne? Ich mag das. Wir mögen die Verderbtheit und Torheiten Roms verhöhnen und verspotten, aber von ihrem Einfluss nichts wissen wollen, nein. Es war zu weit weg und zu schwach, um Furcht oder sogar Wachsamkeit einzuflößen. Unser reformierter Glaube ist also bedroht von innen und von außen. Und er kann nur verteidigt werden durch eine konsequente Umkehr zu dem wahren Zeugnis der Heiligen und Märtyrer jener Tage. Das ist das Einzige, was wir machen können. So schreibt dieser Mann vor mehr als 120 Jahren. Wir müssen erneut aus der göttlichen Prophetie lernen, was Gottes Einschätzung des Charakters der Kirche Roms ist, wenn wir wieder zu Zeugen für Christus gegen diesen großen Abfall werden wollen. Tragische Geschichte. Langsam aber sicher wurde der Protestantismus wieder vernichtet. 2. Petrus 2. 20 bis 22. Denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen sind, aber wieder darin verstrickt werden und unterliegen, so wird es mit ihnen zuletzt ärger als zuerst. Das ist ein tragischer Satz. Wir kennen Jesus und dann kehren wir zurück. Das ist schlimmer als vorher. Denn es wäre besser für sie, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nie erkannt hätten, als dass sie nach erlangter Erkenntnis sich wieder abwenden von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Es ist ihnen entgangen nach dem wahren Sprichwort, der Hund frisst wieder, was er gespien hat, und die Sau wälzt sich nach der Schwemme wieder im Kot. Die Bibel hat ein paar tolle Aussagen, ne? Ich mag die Bibel auch. Ist ganz schlimm. Wir haben vergessen, worum es geht. Wir müssen zurück zu dieser Reformation. Ich möchte euch nehmen zu ein paar Märtyrern von England. Und die meisten Leute werden diese Namen überhaupt gar nicht erst kennen oder wissen, wer sind denn diese Männer und was haben sie denn überhaupt gemacht? Wenn man da nach Oxford geht, Oxford Universität, da steht dieses Denkmal. Es ist so ein dunkles Denkmal. Man schaut sich das an, man geht dran vorbei. Da ist eben noch ein Denkmal. Oh, schön, knips, knips und dann geht man. Keine Ahnung, was das heißt. Da sind drei Männer hier abgebildet. Der erste ist Thomas Cranmer. Er war Erzbischof von Canterbury. Also Rowan Williams ist sein heutiger Nachfolger. Und der Nachfolger, wie wir gesehen haben, küsst den Ring des Papstes. Naja, meiner Ansicht nach Aber das ist ja nur meine bescheidene Ansicht. Ist Thomas Cranmer der größte, der wichtigste, der berühmteste aller Erzbischöfe von Canterbury? Auch wenn der Papst das Gegenteil sagt. Thomas Cranmer. Nicholas Ridley, Bischof von London, und Hugh Latimer, Bischof von Worcester. Sie waren natürlich alle römisch-katholisch und sind alle zum Protestantismus übergegangen und hatten das erlebt, wie England durch diesen Tumult ging und endgültig vom Katholizismus überging zum Protestantismus. Sie waren schon ältere Herren. Der jüngste unter ihnen war Ridley. Die anderen waren schon weit über 70. Wenn wir da die Bilder ein bisschen größer machen von diesem Standbild, dann haben wir Thomas Cranmer da mit seinem Bart. Wir haben Nicholas Ridley, der ist ja auch nicht der Jüngste, und Hugh Latimer, ein alter Mann. Und das waren drei berühmte Märtyrer. Wenn man heute so fragt, ja, wer war denn Hugh Latimer? Ich habe das gemacht, in englischsprachigen Raum. Wer ist Hugh Latimer? Keine Ahnung. Cranmer? Keine Ahnung. Ridley? Keine Ahnung. Das ist so hier wie beim Ratshaus. Wofür steht denn das da oben? Keine Ahnung. Es scheint mir, die Menschheit hat vergessen und vielleicht muss man ein paar Vorträge halten, dass die Menschen wieder sich erinnern. Ja, Ridley, der unterstützte Lady Jane Greys Anspruch auf den Thron 1553. Nämlich Henry der VIII. Ist gestorben und er hatte ein paar Thronnachfolger. Und Ridley als Bischof unterstützte Lady Jane Grey. Und sie bestieg dann auch den Thron und wurde Königin. Aber nur 15 Tage lang. 15 Tage. Dann wurde sie vom Thron herabgerissen und sie wurde hingerichtet und enthauptet. Sie wurde ein Märtyrer sozusagen. Sie war Protestantin. Und dann kam die katholische Königin, die berühmte Bloody Mary, blutige Maria. Und sie hat diesen Namen bekommen, weil ihre Finger mit Blut trieften. Naja, das ist eine sehr interessante Geschichte. Da war noch eine, die hätte auch den Thron besteigen können, und das war Elisabeth die Erste. Und Maria hat die in den Kerker gesetzt, ihre Kleider weggenommen, und da ist sie fast verhungert und hat in Kälte da unten in diesem Kerker gesessen und von Tag zu Tag nicht gewusst, ob sie genau das gleiche Erlebnis wie Lady Jane Grey haben würde. Und da hatte sie nur ihre Bibel. Habt ihr den Film gesehen, Elizabeth? Hier war Elizabeth die Erste. Es war ja ein großer Spielfilm. Alles, was da drin erzählt wird, ist nicht unbedingt so, wie es war. Elisabeth die Erste war eine gottesfürchtige Königin. Aber Lady Jane Grey hat es nur 15 Tage ausgehalten auf dem Thron. Und dann kam Maria die Erste. Und sofort hat sie versucht, die ganze Reformation umzukrempeln. Sie hat sofort Ridley, Cranmer, Latimer verhaften lassen. Weg mit euch. Gut, mit Cranmer nahm er an den Streitgesprächen gegen eine Gruppe katholischer Theologen teil und widerrief seinen protestantischen Glauben nicht. Also diese mussten diskutieren über ihren Glauben, aber sie widerriefen ihren Glauben nicht. Ja, die Dame mit dem freundlichen Gesicht, das war Bloody Mary. Und Leute heute denken, das ist ein Wodka-Getränk mit Tomatensaft. Aber dieses rote Getränk erinnert eigentlich an das Blut, das hier floss. Und diese Königin hat einen gewaltigen Einsatz gehabt. Sie hat über 300 Menschen verbrennen lassen und Tausende Sie sind in Kerkern und Gefängnissen umgekommen von Krankheit, Kälte, Hunger. Sie war schrecklich. Ich muss euch eine seltsame Frage stellen, sagte Latimer. Ich lese euch mal was vor. Das ist so schön, wie die Leute schreiben. Ich muss euch eine seltsame Frage stellen, sagte Latimer, dass man nur mal weiß, wie hat Latimer gedacht? Der war Katholik und dann wurde er Protestant. Und er war Bischof, protestantischer Bischof. Cranmer war der Erzbischof, aber Cranmer wurde noch vom Papst eingesetzt. Latimer und Ridley wurden nicht vom Papst eingesetzt, sondern von Cranmer als Erzbischof. Also ich muss euch eine Frage stellen, sagte Latimer. Wisst ihr, wer der eifrigste Bischof und Prälat in England ist? Ich sehe, ihr horcht und wartet auf seinen Namen. Ich will ihn nennen. Es ist der Teufel. Er entfernt sich nie aus seinen Kirchensprengel. Sucht ihn, wann ihr wollt. Er ist immer zu Hause. Er ist stets bei der Arbeit. Ihr werdet ihn nie träge finden, dafür bürge ich euch, wo der Teufel wohnt, dort weg mit Büchern und Kerzen herbei, weg mit den Bibeln und Rosenkränze herbei, weg mit dem Licht des Evangeliums und Wachsstöcke hoch, ja sogar am hellen Mittag, nieder mit dem Kreuz Christi, es lebe das Fegefeuer, das die Tasche leert, hinweg mit den Bekleiden der nackten Armen und Lahmen, herbei mit der Verzierung von Bildern und der bunten Schmückung vom Stock und Stein, herbei mit menschlichen Überlieferungen und Gesetzen, nieder mit Gottes Einrichtungen und seinem allerheiligsten Worte. Oh, dass unsere Prälaten so eifrig wären, die Körner guter Lehre auszustreuen, wie Satan fleißig ist, allerlei Unkraut zu sehen. Schöne Predigt, ne? Oh, ja. Du wärst, hättest Probleme heute, wenn du so predigen würdest, Latimer. Naja. Sermon of the Plow steht sogar im großen Kampf aufgeschrieben auf Seite 249. Noch ein geschichtliches Zitat. Ich lese mal vor, weil diese Zitate findet man nicht so einfach. Am 16. Oktober 1555 wurden Ridley und Latimer in der Märterer Tod geschickt. Ridley kam in voller Kleidung, wie er in seinem Dienst als Bischof trug. Latimer trug einen einfachen Gehrock. Der 70-jährige Latimer, geschwächt hinter Ridley. Ridley gab seine Kleidungsstücke den Umstehenden, Latimer streifte sich ruhig das Leichenhemd über und obwohl er in dieser Kleidung einem fahlen, gebeugten alten Mann glich, stand er doch kerzengerade. Als sie an ihre Pfähle gebunden wurden, band Ridleys Bruder beiden einen Beutel mit Schießpulver um den Nacken. Dann, als ein brennendes Reisebündel zu den Füßen von Ridley gelegt wurden, munterte Latimer ihn auf mit den folgenden Worten: Den im englischen Protestanten im Gedächtnis bleiben werden, solange es Geschichtsschreibung geben wird. Seine Worte in Englisch waren: Be of good cheer, Master Ridley. We shall this day light such a candle by God's grace in England as shall never be put out. Wow. Was ist das denn in Deutsch? Da ist das berühmte Bild von den beiden, wie sie verbrannt werden. Sei voller Trost, Herr Ridley, und bleibe standhaft. Wir werden diesen Tag in England mit Gottes Gnade eine Kerze anzünden, so glaube ich, die niemals erlöschen wird. Und wie sieht's denn aus heute in diesem gleichen England? Es ist ja eine Tragödie. Diese Kerze, ich denke, sie ist aus. Vielleicht ist da noch irgendwo, wo wir es nicht wissen, so eine kleine Glut. Aber wir dürfen nur nicht pusten, dann geht sie aus. Und das war ein schrecklicher Tod. Ein schrecklicher Tod. Der Wind kam von einer Seite. Und Latimer, der war zu seinem Glück an der Windseite. Der Wind kam, das Feuer ging hoch und das Pulver explodierte unter seinem Hals und Latimer war tot. Aber Ridley war an der anderen Seite, an der windstillen Seite, und das Feuer schmörte. Und er war zum halben Leib verkohlt. Da hat er noch gelebt. Und dann hat jemand gesehen, was los ist und konnte es nicht mehr aushalten und rannte und griff von diesem Holzwerk runter, damit die Flammen hochkommen konnte. Und dann ist er endgültig gestorben. Und den Cranmer, den konnten sie nicht gleichzeitig verbrennen, weil sie mussten erst die Erlaubnis vom Papst bekommen, denn er wurde ja vom Papst noch eingesetzt. Und so haben sie ihn auf die Mauer gestellt, hier, und haben gesagt, schau zu, was mit deinen Freunden passiert. Und er ist mehrmals ohnmächtig geworden. Er konnte es nicht ertragen. Und dann haben sie ihn abgeschleppt und ins Gefängnis genommen. Und die Geschichte sagt, dass sie den alten Mann so malträtiert haben, dass er endgültig genau das machte, was sie wollen. Aber kommen wir, schauen Sie in den Geschichtsbüchern an. Cranmer durfte seinen Glauben die nächsten 6 Monate noch mit seinem Leben besiegeln, da der Einspruch des Papstes gegen das Verbrennen eines Prälaten vorlag, der eingesegnet wurde, während England noch die päpstliche Vormachtstellung beachtete. Also er war ja vom Papst eingesegnet worden. Der alte Mann wurde mehr als einmal bedrängt, seinen Feinden die Genugtuung zu liefern, dass er eins der Führer unter den Protestanten in England widerrief. So, er widerrief und schrieb mit seiner Hand schriftlich, dass er sich entzieht vom Protestantismus und den Katholizismus unterstützt. Zuletzt sah er seinen Fehler ein und seine alte Standfestigkeit kehrte zurück. Sein Widerruf zurücknehmend fügte er hinzu: Da meine Hand sich strafbar verhalten hat, entgegen meinem Herzen zu schreiben, soll meine Hand dafür auch zuerst bestraft werden. Sollte ich ins Feuer kommen, soll sie zuerst verbrannt werden. Und dann sagt die Geschichte, es kommt from Story of Protestantism, als er dann am 21. März 1556, 6 Monate nach den anderen beiden, auf den Scheiterhaufen kam, am gleichen Ort, wo seine Freunde Ridley und Latimer hingerichtet wurden, streckte er entschlossen seine Hand in die nahenden Flammen, wobei man ihn wiederholt sagen hörte, diese unwürdige rechte Hand. Aber die Geschichte ist eigentlich noch mehr interessant. Noch ein bisschen mehr erzählen. Das ist der Platz, wo diese 3 Märtyrer verbrannt wurden, in Oxford. Und heutzutage, da muss man echt wissen, was da passiert ist. Hier ist kein großes Standbild oder irgendwas, was sagt, hier ist dieses Ding passiert. Und der Papst hat auch nicht hier gekniet, nein. Da ist so ein kleines Plakat und die Leute laufen da vorbei und keiner liest, was da steht. Die denken, das ist irgendwas mit dem Gebäude zu tun. Wer liest denn das schon? Da gehen sie vorbei. Aber wenn man hingeht und man nimmt ein Foto, dann sehen wir die Namen Latimer, Ridley, Cranmer, die hier verbrannt wurden, 1555 und 56, gerade gegenüber diesem Punkt da auf dem Kreuz, da in der Straße. Und da ist das Kreuz. Und hier habe ich gestanden und ich habe die Bilder genommen, derweil die Leute vorbeilaufen. Sie laufen über das Kreuz. Kein Mensch hat eine Idee. Und sie fahren mit dem Fahrrad und fahren über das Kreuz und ärgern sich noch, dass das hier so klappert. Was sind diese blöden Steine hier? Ist das nicht interessant? Kein Mensch weiß, was sich hier abgespielt hat. Komm, wir lesen weiter. 1539, das ist also vor dieser Zeit, verpflichtete Thomas Cranmer, der Erzbischof von Canterbury, Miles Coverdale, als Erbe von King Henry VIII. Die große Bibel zur Veröffentlichung. Meine Güte, hier kommt ein Mann und der sagt, so, diese Bibel, die brauchen wir jetzt. Die Bibel war ja verboten im katholischen Bereich. Es wurde die erste englische Bibel für die Öffentlichkeit, da sie in jede Kirche verteilt und auf der Kanzel verwendet wurde. Sie haben sie festgekettet. Vielleicht hätte jemand sie geklaut, aber die war schwer. Vorleser wurden berufen, sodass auch die, die das Lesen unkündig kündigen, das Wort Gottes in normalem Englisch hören konnten. Der stand ständig dabei. Da musste immer einer sitzen in dieser Kirche, dass wenn einer nicht verstehen konnte, wurde es ihm vorgelesen. Das ist fast so wie zur Zeit Israels, als sie wieder endgültig nach Jerusalem kamen aus der babylonischen Gefangenschaft. Hier konnten sie das Wort wieder hören. Es schien, als ob William Tyndales letzter Wunsch in Erfüllung ging, gerade mal 3 Jahre nach seinem Märtyrtod. Denn den haben sie ja erst erwürgt und dann verbrannt. Schrecklich. Tyndale hat natürlich die Bibel ins Englische übersetzt. Es war bekannt als die große Bibel, da waren 7 Editionen und sie wurde gedruckt zwischen 1539 und 41. Jetzt als Cranmer hier wieder rief und unterschrieb, da waren sie so begeistert. Jetzt hatten sie es endlich alles schriftlich und jetzt sollte er es seiner Gemeinde ganz öffentlich erzählen. Ich war verkehrt, der Protestantismus ist falsch und ich habe unterschrieben und so weiter und sie bringen ihn zu seiner Kirche. Und da soll er das der ganzen Gemeinde ankündigen, sie lassen alle kommen. Das ist die berühmte Kirche, hier steht es noch, St. Mary's. Und so sieht es da innen aus, eine protestantische Kirche mit den großen Säulen. Aber das Interessante ist, er durfte nicht auf die Kanzel, denn dann hätte er so eine erhöhte Position gehabt. Aber die Leute konnten ihn nicht sehen unten, also mussten sie einen Plan machen, dass er so ein bisschen höher steht. Die haben tatsächlich ein Stückchen von der Säule rausgehackt, ein Brett drauf gemacht und einen Stuhl an der anderen Seite und er musste sich da drauf stellen. Durfte nicht auf die Kanzel. Erzbischof Cranmer und die Bischöfe Ridley und Latimer wurden 2-mal der Ketzerei in der St. Mary's Kirche angeklagt, während des Versuchs der katholischen Königin Mary die Reformation rückgängig zu machen. Wir kennen ja die Geschichte, Ridley und Latimer 55 und Cranmer 56 wurden sie verbrannt. Die Königin hat noch gesagt, wenn du wieder rufst, dann bist du frei. Aber ich suche einen katholischen Cranmer und nicht einen protestantischen. Und wenn ich einen protestantischen Cranmer kriege, dann kriege ich keinen, denn dann verschwindet er. Naja, das war eine ganz liebliche Frau. Und hier wieder die Geschichte, im letzten Moment zog er seinen Widerruf zurück. Festen Schrittes und mit lächelndem Gesicht ging er von der Kirche ins Feuer. Was ist denn in der Kirche passiert? Wo er seine rechte Hand, die den Widerruf unterzeichnet hatte, zuerst in die Flamme streckte. Also hier ist diese Säule, hier haben sie das Stückchen rausgemeißelt und hier haben sie ein Brett draufgestellt und er hat dann da gestanden. Und jetzt musste er ankündigen, ich habe einen Zurückzieher gemacht. Aber als er seine Gemeinde sah, da passierte was. Da passierte was. Seine letzten Worte. Nachdem in mich nun den letzten Abschnitt meines Lebens nähere, an dem all mein Leben in der Vergangenheit und mein zukünftiges Leben hängt, entweder mit meinem Herrn Christus für immer in Freude zu leben Oder aber in Qual für immer mit verruchten Teufeln in der Hölle zu sein, das war ja das protestantische Verständnis. Sehe ich vor meinen Augen gegenwärtig den Himmel bereit, mich aufzunehmen, oder aber die Hölle, mich zu verschlucken? Somit erkläre ich Ihnen, jetzt redet er zu seiner Gemeinde, aus tiefster Überzeugung, ohne den geringsten Anschein von Heuchelei, was ich glaube. Denn jetzt ist keine Zeit mehr zu heucheln, was auch immer ich in der Vergangenheit gesagt oder geschrieben habe. Und nachdem er dann einen kurzen Artikel seines Glaubens vorgetragen hat, sagte er, nun wende ich mich der großen Angelegenheit zu, die mein Gewissen mehr als alles andere, was ich in meinem ganzen Leben tat oder sagt, belastet. Das ist das Beiseitetun eines Schreibens gegen die Wahrheit, dem ich nun hier abschwöre. Und das ich verwerfe als Gegenstand, den ich mit meiner Hand entgegen der Wahrheit geschrieben habe, wie ich sie in meinem Herzen erkannt habe und welches geschrieben wurde aus Todesangst, um mein Leben notfalls zu retten. Das bezieht sich auf alle Schriftstücke und Veröffentlichungen aus meiner Feder seit meiner Absetzung als Erzbischof, in denen ich viele unwahre Dinge geschrieben habe. Und insofern meine Hand sich vergangen hat, im Widerspruch zu meinem Herzen zu schreiben, so soll meine Hand dafür zuerst bestraft werden. Sollte ich ins Feuer kommen, soll sie zuerst verbrannt werden. Und dann, sagte er ganz laut, und den Papst betreffend, weise ich ihn zurück als Feind Christi und Antichrist mit allen seinen falschen Lehren. Sie ergriffen ihn, sie rissen ihn runter von seinem Holz und nahmen ihn direkt raus zum Feuer. Während dieser Äußerung wurde Cranmer von der Bühne gezogen und zum Feuer geleitet. Nachdem er seine äußere Kleidungsstücke ausgezogen hatte, stand er dort in einem Hemd, das bis zu seinen Füßen reichte. Sein langer, dicker Bart bedeckte seine Brust. Dann wurde er in eiserne Kette gelegt und Feuer an die Reisigbündel gelegt. Als diese sich entzündeten hatten und das Feuer näher kam, streckte er seinen Arm aus, legte seine rechte Hand in die Flammen und hielt sie dort. So stand er da unbeweglich wie der Pfahl, an den er gebunden war. Seine Augen waren himmelwärts gerichtet und immer wieder sagte er, diese Hand hat sich vergangen, oh diese unwürdige rechte Hand. Schließlich im lodernden Flammenmeer schrie er, Herr Jesus, nimm meinen Geist an und gab sein Leben auf. Er hat diese Hand im Feuer gehalten, mit den zwei Fingern so, bis sie beide runterfielen. Stellt euch das vor, ohne mit der Miene zu zucken. Die Finger fielen runter. Und das war der Erzbischof von Canterbury. Jetzt gehen wir mal zurück zu dieser Kirche mit diesen Säulen. Und wie sieht denn das heute da aus? An der einen Säule ist ein kleines Plakat und dieses Plakat habe ich fotografiert und das Bild auf diesem Plakat ist das Bild von John Henry Newman. Wer war John Henry Newman? Er war Teil einer Bewegung, die bekannt steht als die Oxford-Bewegung. Das war natürlich in Oxford. Und das ist 1833. Wie lange nach Cranmers Tod? Wann war das? 1556. Also weniger wie 300 Jahre. Weniger wie 300 Jahre. Predigte ein John Cabot von der Kanzel, eine Assisenpredigt. Das steht da auf diesem Plakat in dieser Kirche, von der man sagt, dass sie die Oxford-Bewegung gestartet habe. Unter seinem Einfluss und dem von Edward Pusey und John Newman, dem Vicar von St. Mary's seit 1828, wurde die Kirche zum Zentrum vieler Traktate, es wurde diskutiert in der Kirche, die versuchten, das spirituelle Leben der Kirche und Universität wieder zu beleben, angeblich beleben, doch durch häufigere Eucharistiefeiern und generell mehr katholischer Theologie. Also die Oxford-Bewegung nimmt die Kirche von England vom Protestantismus direkt wieder zurück zum Katholizismus. Anstatt ein Abendmahl haben sie wieder eine Eucharistie und sie haben eine katholische Liturgie. Und das ist, um sie wieder zu beleben. Ich würde lieber sagen, um sie vollständig zu ermorden. John Henry Newman. Newman, so schreibt dieser Geschichtsschreiber, lockte große Menschenmengen zu seinen Predigten. So schrieb Matthew Arnold, wer konnte dem Charme dieses spirituellen Ereignis widerstehen? Mit mattem Nachmittagslicht, das in den Gängen von St. Mary's Kirche bis zur Kanzel erstrahlte, dazu die hinreißenden Stimmen, die die Stille durchbrachen mit Worten und Gedanken einer religiösen Bewegung, feinsinnig, lieblich, traurig. Er hatte eine sehr imposante Stimme, nicht wie ich, so eine hoffnungslose Stimme. Und Henry Newman nimmt die Kirche von England zurück zum Katholizismus. In dieser Gemeinde sieht es heute so aus. Da sind die Bilder der Heiligen, da ist wieder ein Altar, da sind wieder die Kerzen. Was hat Latimer gesagt? Da, wo der Katholizismus ist, da haben wir alle diese Dinge. Und alles ist wieder stockkatholisch. Maria natürlich in der Mitte, Marienbilder auf dem Altar. Das ist ja wunderbar. Und dann so ein kleines, winziges Plakat, was da hängt, so eine Gedenktafel. Und ich muss ja auch immer stöbern, bin da so hin und habe das wieder fotografiert und möchte euch mal lesen, was da drauf steht. Da steht: Die Figuren der Heiligen oberhalb des Hochaltars wurden vom anglo-katholischen Kongress restauriert zum Andenken an den Jahrestag der Oxford-Bewegung. Und um ihre Führer in ehrenhafter Erinnerung zu behalten, besonders John Keble, Professor von Poesie, John Henry Newman, College von Oriel College und sein eine Zeit lang Vicar dieser Kirche, Richard Harold Freud, College und so weiter und so weiter. Lasst uns nun berühmte Männer preisen und unsere Väter, die uns gezeugt haben. 1833 bis 1933. Weg! Der Protestantismus weg. Latimer, Cranmer, Ridley, wofür seid ihr gestorben? Wieso sagt der Papst, dass er dich überhaupt nicht erst anerkennt? Nein, Thomas Becket, sagt er, ist der berühmteste aller Erzbischöfe. Und er kniet da bei Thomas Becket, aber er kniet nicht bei Cranmer. Cranmer soll vergessen werden, vielleicht so ein unnötiges kleines Ding da auf der Straße. Und was hat der Newman dann gemacht? Newman ist dann ausgetreten aus der Kirche von England und ist zum römischen katholischen Glauben übergelaufen. Der Papst war so begeistert, er hat ihn aufgenommen mit offenen Armen und sofort zum Kardinal gemacht. Und so wurde er Kardinal Newman. Und dann starb er natürlich, weil das war lange her. Und dann, was ist dann passiert? Wisst ihr, was passiert ist? Habt ihr die Zeitung gelesen in dieser Woche, wo ich hier geredet habe? Habt ihr die Zeitung gelesen? In dieser Woche, wo ich jetzt hier rede,